Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist gut, so eine Zeit zu haben, wo wir uns einfach nochmal bewusst werden, wer Jesus ist, oder? Dass er der Gott und König ist und ihn anbeten. Was für ein Vorrecht haben wir miteinander. Und Vorrecht ist natürlich auch für mich heute, bei euch zu sein. Ich freue mich über die erste Begegnung mit euch, auch an einem Sonntag. Genau, Beate hat mich schon vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch noch ein Bild von meiner Familie zeigen, weil ich verheiratet bin schon seit über 22,5 Jahren. Wir haben drei Kinder, 18, 15, 12. Das Bild ist tatsächlich schon ein bisschen älter, weil unser Sohn gerade im Ausland ist, in Norwegen, macht da nach der Schule so ein Jahr. Also aus dem letzten Sommerurlaub, nicht unser Zuhause. Ja, wir wohnen in Stuttgart-Vaihingen, das ist so teuer wie hier. Da ist es ein bisschen kleiner. genau, und Stuttgart-Vaihingen wohnen wir deshalb, weil wir auf dem Herzen hatten, vor 13 Jahren oder 12 Jahren ist es jetzt eigentlich her, dass wir dorthin gezogen sind und Gemeinde gegründet haben, Gemeinde mit dem Namen Doxadeo Stuttgart, habt ihr vielleicht schon gehört. Und wir als Gemeinde, wir sind Teil von einer größeren Gemeindefamilie, die Wurzeln hat in Südafrika und von dort jetzt in 12 Städten global ist und das uns miteinander verbindet, eben diese gemeinsame Vision und diesen Auftrag, den wir haben. Und ich darf da einfach dieses Leitungsteam von Doxadeo Stuttgart, das darf ich leiten. Und außerdem trage ich auch noch Verantwortung für etwas, was wir City Changers Movement nennen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Die Stadtreformer, wir hatten es gerade, dass ein paar von euch da schon auf einer Konferenz mal waren, und diese Arbeit, die koordiniere ich und leite in Europa. Und unser Herzschlag ist einfach, Leiter zuzurüsten. Wir machen das in über 30 Ländern mittlerweile. Es ist eine Freude zu sehen, einfach wie Menschen oder Leute, die Verantwortung haben in Kirche, im Bildungsbereich, aber auch in der Wirtschaft, wie die einfach aufblühen und Auftrag Gottes für sich wahrnehmen. Genau, und dann, um den Bogen noch vollends zu schließen, habe ich auch noch Verantwortung mit einem Team zusammen für Gemeinsam für Stuttgart. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist einfach der Name und das Motto, das wir uns als Evangelische Allianz Stuttgart gegeben haben, was uns da miteinander verbindet. Genau, und das Allerwichtigste, vielleicht noch zum Schluss: Ich liebe Jesus. Und bin begeistert einfach von seiner guten Nachricht. Und bin wirklich froh, heute Morgen bei euch zu sein und auch predigen zu können. Ich bin mit dem Roller hergefahren, so nah bin ich, habe den dort abgestellt und dann bin ich hierher gekommen. Und kurz als ich hier den Weg gelaufen bin, war da plötzlich ein Hund. Und ich kann euch sagen, es war ein hässlicher Hund. Und es war ein großer Hund. Und der Hund, der hat dann angefangen zu knurren, dann plötzlich zu bellen, der wurde richtig aggressiv, der ist dann auf mich losgegangen. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als zu rennen. Und der Hund, der kam hinter mir her. Und das Einzige, was mir blieb, dann auf den Frank seine Motorhaube von seinem Auto zu springen. Okay. Da war kein Hund. Aber wisst ihr, was gerade passiert ist? Während ich euch Informationen gegeben habe, sind Bilder in eurem Kopf entstanden, richtig? Als ich gesagt habe, da war plötzlich ein Hund, da habt ihr nicht die Buchstaben H-U-N-D gesehen. Ihr habt einen Hund gesehen. Vielleicht sogar euren Hund. Aber als ich gesagt habe, der Hund war hässlich, wusstet ihr, okay, das ist nicht mein Hund. Und dann ist der Hund auf einmal gewachsen. Und ihr habt gesehen, wie er die Zähne flasht, wie er bellt, wie er aggressiv wird, wie er plötzlich hinter mir herrennt. Und dann habt ihr mich rennen sehen und dann habt ihr mich am Frank seinem Auto gesehen, richtig? Der Punkt, den ich machen will: Informationen schaffen Bilder. Richtige Informationen schaffen richtige Bilder. Und falsche Informationen führen zu falschen Bildern in unserem Kopf. Und ich erwähne das heute, weil das so wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir Menschen in Bildern denken. Wenn ihr an eure Zukunft denkt oder an euren Urlaub, ihr denkt in Bildern. Wenn wir an unsere unterschiedlichen Rollen in unserem Leben darüber nachdenken. Sein Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Sportverein. Wir denken in Bildern. Wenn wir auch an den Auftrag der Kirche in Ostfildern denken, dann denken wir in Bildern. Und die richtigen Bilder, die geben uns Orientierung und die führen zu richtigen Handeln. Und ich möchte mit einer Frage beginnen, einer persönlichen Frage an dich. Welches Bild hast du von deiner Rolle als Christ, als Jesus-Nachfolger in deiner Welt? Welches Bild hast du im Kopf? Welches Bild hast du von deiner Rolle als Christ in deiner Welt im Kopf? Nimm dir mal kurz Zeit, überleg mal, wo Gott dich hingestellt hat und was du da als Auftrag empfindest. Wenn ich an die ganzen Bilder denke, die ich hatte, dann musste Gott da einiges verändern. Und ich vertraue darauf, dass heute vielleicht auch Gott das ein oder andere Bild bestärkt oder vielleicht das ein oder andere Bild vielleicht sogar korrigiert oder ergänzt, was du von deiner Rolle hast in deiner Welt. Und das ist wichtig, weil wir alle dürfen in diese Rolle, die wir haben in Gottes Geschichte, da dürfen wir hineinwachsen. Das gilt für uns heute genauso wie damals für die Jünger, weil die Jünger, die hatten am Anfang entweder überhaupt keine Vorstellung von dem, was ihre Aufgabe war, oder eine völlig falsche Vorstellung. Und Jesus, und das ist die gute Nachricht, der ließ die nicht im Dunkeln, im Gegenteil. Jesus war klar und eindeutig in Bezug auf seine Mission und ihre Rolle darin. Und ich nehme euch ein paar Highlights mit rein, gell? Er begann gleich, jetzt mal gucken, ob das hier, jawohl. Er begann mit einer Einladung an seine Jünger: Folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Folgt mir und lernt von mir. Schaut, wie ich es tue, denn ihr werdet, ihr sollt, ihr könnt das Gleiche tun. Dann 3 Jahre später, kurz vor dem Kreuz, da betete Jesus in diesem hohepriesterlichen Gebet für die Jünger und alle, die durch sie zum Glauben kommen. Also für uns betet er da. Und er sagt da an dieser Stelle: Ich bitte dich, nicht sie aus der Welt herauszunehmen, sondern wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das war vor der Auferstehung. Direkt nach der Auferstehung, bei seiner ersten Begegnung, Johannes 20, da wiederholt Jesus genau das Gleiche. Er sagt: Friede mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Habt ihr euch nicht schon mal gefragt, ob Jesus hier nicht ein bisschen pastoraler sein hätte können? Ich meine, die hatten gerade, und ihr hattet das letzte Woche, seid ihr diesen Weg nachgegangen. Ich meine, die hatten die schlimmsten Tage ihres Lebens hinter sich. Die saßen traumatisiert, enttäuscht, ängstlich in diesem Raum zusammen. Der Rabbi war plötzlich tot. Die Leitung war weg. Damit auch irgendwie ihre Hoffnung. Und vermutlich haben sie sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, hatten keine Ahnung, wie geht's jetzt weiter mit uns, mit unserem Kreis, mit unserer Gemeinschaft. Und genau in diese Situation kommt Jesus hinein. Er zeigt ihnen seine Wundmale, das wissen wir, und sagt: Hey, ihr habt Anteil daran, an Erlösung, und jetzt habt ihr Frieden. Und dann wechselt er sofort hin zur Sendung und sagt: Hey, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Irgendetwas Therapeutisches scheint für Jesus da drin gesteckt zu haben, wenn wir uns um seinen Auftrag und um das Reich Gottes kümmern. Das macht was mit uns. Vielleicht auch was Therapeutisches. Und genau, das waren jetzt lediglich 3 Stellen, um das mal herauszugreifen. Doch wenn ihr das ganze Evangelium lest, dann ist Jesus konstant damit beschäftigt, Bilder in den Köpfen seiner Jünger zu malen, kontinuierlich ihnen zu helfen. Was war sein Auftrag und was wird ihr Auftrag in dieser Welt sein, in dieser Sendung. Und ich habe das mal zusammengefasst mit diesen zwei Punkten, um die es Jesus ging. Es ging darum, die gute Botschaft des Reiches Gottes zu verkündigen und das Reich Gottes sichtbar und erlebbar zu machen. Wie im Himmel, so auf Erden. Und für Jesus war eine Sache ganz, ganz zentral, dass die Jünger verstanden, das Reich Gottes hat keine geografischen, keine sozialen, keine kulturellen Grenzen. Und sein Reich betrifft jeden Lebensbereich unseres Lebens und der Gesellschaft. Und um Jesus, um das in den Jüngern, dieses Bild zu formen, da hat er sie nicht irgendwie sonntags gesammelt und ein bisschen angepredigt und jetzt machen wir auf Klassenzimmer, sondern es war Training on the Job. Um in ihnen dieses Bild zu formen, hat er sie immer wieder herausgefordert, aus der Komfortzone herauszugehen. Das hat er gemacht. Und ein eindrückliches Beispiel dafür, und da möchte ich heute euch mit reinnehmen, das finden wir in Markus 6. Da wird beschrieben, wie so ein voller Tag, ein langer und voller Tag zu Ende geht, wie Jesus gerade und die Jünger 5000 Menschen gespeist haben, 12 Körbe sind übrig geblieben und alle waren eigentlich bereit für eine Pause. Und Jesus sagt, nee. Keine Pause, ganz im Gegenteil. Wir lesen, wie Jesus seine Jünger drängte, unverzüglich in das Boot zu steigen und auf die andere Seite des See Genezareth zu fahren. Ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war, da schon mal rüber geguckt hat oder die Zeit vertraut ist mit der Zeit, wie sie damals war, weil da drüben waren die 10 Städte, 10 Städtegebiet oder dort, wo die 7 Nationen gelebt haben, dort haben die Heiden gelebt, die unrein waren. Deshalb wollte da kein Jude rüber, weil jedes Mal, wenn er auf die andere Seite ging, muss er durch einen aufwendigen Reinigungsprozess. Furchtbar. Außerdem, da können ja schlimme Dinge passieren, wenn wir darüber gehen. Da wurden abergläubische Geschichten erzählt von dieser anderen Seite. Aber es ist ganz interessant, weil es nicht das erste Mal war, dass Jesus seine Jünger aufgefordert hat, auf die andere Seite zu gehen. Wir lesen in Markus 4, dass es sie an einem Abend schon mal aufgefordert hat, auf die andere Seite zu gehen. Die Jünger wollten da nicht hin. Warum sollen wir auf die andere Seite gehen? Und dann, an diesem Abend, als sie da im Boot waren, legt sich Jesus auch noch schlafen. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger miteinander gesprochen haben und sich gesagt haben, hey, warum machen wir das? Das ist doch unnötig. Warum wollen wir da rübergehen? Und dann lesen wir, wie es kommen musste. Ein heftiger Sturm brach los. Und die Jünger im Boot. Und die merken auf einmal, hier passiert was, weil wir auf die andere Seite gehen. Wir haben doch gesagt, da passieren Dinge mit uns. Das sind Kräfte am Wirken, die wir jetzt gerade wachgeküsst haben. Wir sind auf dem Weg zur anderen Seite. Und jetzt tobt der schlimmste Sturm, den wir jemals erlebt haben. Und die geraten in Panik, in solch eine Panik, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen, als Jesus zu wecken und ihn anzuklagen und zu sagen, kümmerst du dich nicht um uns? Ist es dir egal, dass wir umkommen? Und Jesus steht auf und er stillt den Sturm mit einem Wort. Und die Jünger gucken sich nur an und sagen, was für ein Mann ist das, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Auf der anderen Seite war niemand, außer ein von Dämonen besessener Mann, der in Grabhöhlen wohnte. Und Jesus sagte, das ist unser Mann. Und die Jünger, kannst du dir das vorstellen? Was für ein unnötiger Trip. Und jetzt noch so ein komischer Typ. Und sie bringen diesen Mann zu Jesus. Jesus befreite den Besessenen von den Dämonen. Die Dämonen gingen in die Schweine. Die Schweine stürzten sich den Abhang hinunter und stürzten sich in die See, ertranken dort. Das waren ein paar tausend Schweine. Das hatte Einfluss auf die Wirtschaft. Und wenn man den Geldbeutel der Leute anlangt, dann hat man plötzlich ihre Aufmerksamkeit, richtig? Jetzt kam das ganze Dorf kam an. Und was machten sie? Sie wollten Jesus und seine Jünger fortjagen. Die Jünger, ach Gott sei Dank, kommen wir hier weg. Die waren froh, endlich wieder das Weide zu suchen. Der Einzige, der sich gefreut hat, dass Jesus da war, war der von Dämonen befreite Mann. Und er sagte, Jesus, kann ich mitgehen? Und Jesus sagt, nein. Und wir können Mitleid für ihn haben. Ich meine, der Arme. Aber Jesus hatte in diesem Moment den Schlüssel gefunden, um eine ganze Region aufzuschließen. Er sollte da bleiben. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin und erzähl deine Geschichte überall. Ganz interessant, auf seiner Seite, auf der galiläischen Seite, hat Jesus immer gesagt, pst, erzähl sie nicht. Und hier sagt er, erzähl deine Geschichte. Genau, die Jünger waren zurück im Boot und endlich waren sie wieder auf ihrer Seite. Oh, unsere Seite ist so schön. Da sind wir willkommen, da passieren Wunder, da werden wir wertgeschätzt. Und sie sahen sich wieder mittendrin in dem Wunder der Speisung der 5000. Und dann sagte Jesus mittendrin, hey Jungs, lasst uns wieder rübergehen. Auf die andere Seite. Lasst uns auf die andere Seite fahren. Und kannst du dir die Gefühle der Jünger vorstellen? Ich meine, Jesus, was? Die Leute hassen uns dort. Die haben uns gerade fortgejagt. Und du willst, dass wir wieder rübergehen? Und Jesus sagt, genau. Und dann ergänzt er noch eine Kleinigkeit. Dieses Mal gehe ich gar nicht mit. Ihr geht allein. Jetzt waren die Jünger allein im Boot. Es wurde langsam dunkel. Der Wind wurde immer stärker. Kannst du dir vorstellen, was die miteinander gesprochen haben? Das ist verrückt, dass wir hier sind. Ja, und wenn jetzt was passiert, wenn der Sturm jetzt immer schlimmer wird, Jesus ist nicht im Boot. Wir haben ein richtiges Problem. Und es ist so schön, dass die Bibel uns sagt in diesem Moment, dass Jesus auf diesem Berg war und seine Jünger auf dem Berg, vom Berg aus beobachtet. Er hatte seine Augen auf sie gerichtet. Und ist das nicht ein schönes Bild auch für Stürme, in denen wir uns manchmal wiederfinden? Auch heute? Dass Jesus nicht irgendwie wegschaut, sondern seine Augen auf uns gerichtet hat. Was für eine Ermutigung, was für ein Trost, was für ein schönes Bild. Auch für uns persönlich. Und dann machte sich Jesus mitten in der Nacht, heißt es da so zwischen 3 und 6, machte er sich auf, wollte nicht um den See gehen, dachte Abkürzung über den See, und läuft da auf dem Wasser und die Jünger, abergläubisch, ich meine, sie sind auf dem Weg zur anderen Seite, was denken sie? Ist natürlich ein Geist, der jetzt auf uns zukommt und plötzlich merkt, Petrus, nee, das ist gar kein Geist, das ist Jesus, aber Petrus fand es so cool, dass Jesus gerade auf dem Wasser läuft, denkt, na, das mache ich auch. Und ich hoffe, ihr kennt die Geschichte, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, die müsst ihr unbedingt nachlesen, was für eine Hammergeschichte. Aber irgendwann ist Jesus im Boot und sie gelangen auf der anderen Seite, sie kommen auf die andere Seite an und diese Nachricht, dass sie angekommen sind, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Da heißt es, der den von Dämonen besessenen Mann befreit hat, ist zurück. Und was passiert? Es versammeln sich über 4000 Menschen. Und was macht Jesus an dem Tag? Er lehrt sie und er heilt ganz viele. Und was passiert nach so einem vollen Tag? Die Menschen haben Hunger. Logisch. Und dann, was macht Jesus und seine Jünger? Sie speisten auch diese Menge von 4000 Leute. Und als es wundervoll endet war, sammelten sie die Reste ein. Und wie viele Körbe blieben übrig? 7. Das Wunder auf der einen Seite, das wiederholte Jesus auch auf der anderen Seite. Was Jesus auf seiner eigenen Seite, der galiläischen Seite machte und auf der anderen, der heidnischen Seite machte, war weit mehr als nur hungrige Menschen an diesem Tag zu füttern. Es war ein prophetisches Zeichen. Das, was Jesus versuchte, seinen Jüngern mit dem, was er da tat, zu verdeutlichen, war, zu sagen, ich bin das Brot des Lebens und ich bin für alle gekommen. Ich bin für mein Volk gekommen, die 12 Stämme Israel, die 12 Körbe, die übrig waren. Ich bin aber genauso auch für jede heidnische Nation gekommen. Die 7 Völker, die 7 Körbe, die übrig waren. Ich bin genug für alle. Meine Mission, mein Reich, mein Wirken haben keine Grenzen. Die Gegenwart Gottes, die soll überall erlebbar sein. Überall soll die erlebbar sein. Es kommt nicht auf den Wochentag an oder auf das Umfeld. Ja, Gott wirkt natürlich, wenn wir sonntags zusammenkommen unter uns, dann wirkt er. Aber er wirkt auch am Montag und am Dienstag, an jedem Tag der Woche, dort, wo du dich wiederfindest, im Unternehmen, in der Familie, in der Praxis, in den Nachbarschaften, in den Vereinen. Gott wirkt überall. Ich erinnere mich noch gut, als ich meinen ersten Job angetreten habe, ich habe zwischen Feigen, hier habe ich studiert, an der Uni Hohenheim, habe Wirtschaftswissenschaften da studiert. Und nach dem Studium bin ich in meinen ersten Job und es war so ein kleines Team. Und meine Kollegin, die hatte richtig üble Kopfschmerzen. Und ich erinnere mich, als ob das gestern gewesen war. Und ich bin da im Büro mit ihr und sie klagte über die Kopfschmerzen. Und das Einzige, was ich mich in diesem Moment getraut hatte, war zu fragen, ob sie eine Kopfschmerztablette hat. Und es war ein total schockierender Moment für mich, weil ich war Jugendleiter in der Gemeinde. Ich meine, wir beteten für alles, wenn wir uns da trafen. Auch für Heilung, für alles, Füße verlängern, alles haben wir gebetet. In der Gemeinde. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie mich was zurückgehalten hat, tatsächlich so zu leben, wie Jesus das sich für mich vorgestellt hat. Irgendwas hat mich zurückgehalten, ihr Gebet anzubieten. Und dieses Erlebnis, das hilft mir heute noch, immer wieder meine Bilder zu reflektieren, die ich habe von Gottes Auftrag. Und von seiner Geschichte, die er mit mir schreiben will. Und es hilft mir ungemein, einfach meinen Dualismus zu überwinden, den wir haben, wo wir trennen, was zwischen oder in der Gemeinde und in unserem normalen Alltag läuft. Und es hilft mir immer wieder, mich daran zu erinnern, dass Jesus durch uns überall seine Gegenwart manifestieren möchte. In der Geschichte, in die ich euch mit hineingenommen habe, da können wir eine Sache wunderbar sehen, nämlich wie die Gegenwart Gottes an einem Ort in drei Wegen sichtbar und erlebbar sein kann. Und da möchte ich euch noch mit hineinnehmen. Das Erste, was die Menschen dort erlebt haben, war Mitgefühl. Jesus war innerlich bewegt. Übrigens von Menschen auf beiden Seiten. Hatte dieses Mitgefühl. Wenn er die Menschen angeguckt hat, dann waren sie wie Schafe ohne Hirten, wie Kranke ohne einen Arzt. Und ist es nicht schön, dass Jesus auch die Menschen in unserem Umfeld kennt, in unserer Familie, unsere Nachbarschaften, dort wo wir arbeiten, Jesus kennt die Menschen. Er weiß, wie weit weg sie von Gott sind, er weiß, durch welche Schmerzen sie gehen, er weiß, was da an Zerbrochenheit da ist. Und er möchte ihnen genauso begegnen, wie er das vor 2000 Jahren gemacht hat. Er hat Mitgefühl mit ihnen. Das Zweite, da möchte ich ein bisschen länger drauf eingehen, ist, dass die Menschen die Gegenwart Gottes erlebten durch eine dienende Haltung. Als Jesus ankam, da war kein Hauch von Stolz oder Ich-Bezogenheit zu spüren. Selbst als er auf der anderen Seite war und Menschen ihm ja mit Hass und Ablehnung begegnet sind und er fortgejagt wurde, der kam wieder hin. Nicht nachtragend, nicht verbittert, sondern hat mit Liebe geantwortet. Und wir sind ja mit der gleichen Herzenshaltung ausgesandt. Ich weiß nicht, als Jesus seine Jünger da zum ersten Mal ausgesendet hat, da hat er gesagt, hey, ich sende euch wie Lämmer unter Schafe. Wie Wölfe. Ja, genau, wie Lämmer unter Wölfe. Jetzt haben wir es. Gut, dass einer aufpasst. Ich überlege mir, wenn ich dabei gewesen wäre, so als Jünger, ich hätte wahrscheinlich meine Hand gehoben und gesagt, Jesus, können wir das nicht andersrum machen? Können wir nicht als Wölfe unter Lämmer? Das ist doch viel besser, da haben wir doch viel mehr Kontrolle. Jesus hat gesagt, nee, es funktioniert hier anders. Das Reich Gottes ist anders und es fühlt sich manchmal so an, als ob ihr wie als Lämmer unter Schafen, unter Wölfen seid. Ja, okay, sehr gut. Das vergesst ihr nie wieder. Wie Lämmer unter Wölfen. Weil das Wertesystem dieser Welt ist anders. Und wenn wir wie Jesus leben wollen dort, dann bedeutet es, wir begegnen dem Hass mit Liebe. Wir begegnen der Gleichgültigkeit mit Mitgefühl. Wir begegnen dem Stolz mit Demut. Wir begegnen der Verbitterung mit Vergebung. Wir begegnen der Habgier mit Großzügigkeit. Wir begegnen der Selbstbezogenheit damit, dass wir unser Leben hingeben. Da ist so eine unglaubliche Kraft drin in diesem gegengesetzten Geist, den wir hier wahrnehmen. Wir haben einen Unternehmer in der Gemeinde, der jahrelang massiv von einer Mitarbeiterin finanziell betrogen wurde. Und das kam einmal raus, wie alles rauskommt. Am Ende kommt immer alles raus. Und es kam raus und die Frau war natürlich schockiert und die wusste, was ihr jetzt blüht. Und dieser Unternehmer hat ihr vergeben und hat ihr eine zweite Chance gegeben. Und sie konnte nicht verstehen, was da passiert. Und es ist Jahre her und diese Frau ist immer noch im Unternehmen und ist gehört zu den besten Mitarbeitern, die der Unternehmer hat. Das ist diese Kraft, die in diesem gegengesetzten Geist drinsteckt, weil es wiederherstellt. Und was für wunderbare Geschichten können wir auch heute schreiben, wenn wir so handeln. Weil unser Auftrag oft nicht darin besteht, dass wir irgendwelche Aktivitäten machen, irgendwelche Programme organisieren, sondern unser Auftrag besteht im Ersten darin, in einer anderen Haltung zu leben. Weil da wird was ganz deutlich. Ja, werden wir Jesus zum Anfassen für diese Menschen. Vielleicht die einzigste Bibel sind wir in dem Fall, die Menschen jeweils lesen. Und das Dritte ist, wie die Gegenwart Gottes, wie die sichtbar wird, die wird sichtbar, indem Frucht entsteht. Auf beiden Seiten, da wuchs und reifte etwas in diesen Menschen, die Gegenwart Gottes durch Jesus erlebt haben. Viele Menschen, die kamen durch Jesus tatsächlich zum echten Glauben, haben plötzlich ihren wahren Vater entdeckt, haben eine Heimat gefunden. Und ihr könnt mal lesen, das Spektrum war ja von diesem religiösen Führer Nikodemus bis hin zum römischen Hauptmann, von dem Zöllner Matthäus hin zur Samariterin am Jakobsbrunnen. Die haben Glauben erlebt, Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Das, was Menschen auch erlebt haben, ganz viele, war die Liebe Gottes. Und die hat zu einer unglaublichen Heilung beigetragen. Es ist ja faszinierend, wie unterschiedliche Menschen sich von Jesus angezogen gefühlt haben. Vor allem die Not hatten. Da waren die Ehebrecherin, die Sünder, die Zöllner, die Aussätzigen, die Blinden, alle wollten bei Jesus sein. Warum? Weil er ihnen nicht mit Ablehnung gegenübergetreten ist, sondern mit Liebe. Er hat nicht nur geliebt, sondern wissen wir, Jesus ist Liebe. Und viele Menschen, und das ist auch so spannend, die haben einfach durch diese Begegnung mit Jesus Hoffnung empfangen. Da hat sich Frieden ausgebreitet. Und ich finde, das beste Beispiel für so eine Person, die Hoffnung erlebt hat, ist der Zachäus. Ich meine, der hat krumme Dinger gedreht. Und als er Gnade erlebt hat, Hoffnung erlebt hat, da hat er nicht nur einfach nach Gesetz zurückgegeben, sondern er hat so unglaublich viel zurückgegeben und ist als veränderter Mensch, hat er Hoffnung ins Finanzamt zurückgebracht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, super. Hä? Genau, unglaubliche Geschichte. Ja, überall dort, und das wollte ich euch sagen, überall dort, wo Jesus war, hat sich Glaube, Liebe und Hoffnung entfaltet. Und welche Person aus deiner Familie, aus deiner Nachbarschaft, von deinem Arbeitsplatz, wer hat gerade Bedarf an Glaube, Liebe und Hoffnung? Überleg doch mal, welche eine Person fällt dir da ein, die gerade Bedarf hat an Glaube oder Liebe oder Hoffnung? Die gute Nachricht heute Morgen ist, dass Jesus nicht aufgehört hat zu wirken. Jesus hat nicht aufgehört zu wirken. Jesus wirkt heute durch uns. Wir sind die Gegenwart Gottes in unserer Welt. Wir sind Träger von Glaube, Liebe und Hoffnung geworden. Warum kann ich das mit so einer großen Sicherheit sagen? Das kann ich sagen, weil Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Ich kann das mit Gewissheit sagen, weil die Bibel sagt, dass wir gegründet und verwurzelt sind in der Liebe Gottes und dass die Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Ich kann es deshalb mit Gewissheit sagen, weil der Gott aller Hoffnung, die Quelle aller Hoffnung, uns Hoffnung schenkt, die überfließend ist durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Deshalb kann ich das mit so großer Überzeugung sagen. Glaube, Liebe und Hoffnung, die leben in uns, weil Jesus in uns lebt. Und es sind nicht Dinge, die ab und zu mal da sind, zu Besuch, so genauso wenig wie Jesus zu Besuch bei euch ist, wie ich heute Morgen ja zu Besuch bin und dann gehe ich wieder. Jesus ist bei euch eingezogen, der kam mit all seinem Gepäck, der hat jetzt eine Adresse in dieser Erde. Und die Adresse, wo Jesus wohnt, seid ihr. Egal wo ihr hingeht, ihr nehmt Jesus mit. Und das ist eine Hammerbotschaft, weil wir Glaube und Liebe und Hoffnung nicht aus uns heraus produzieren müssen. Wir dürfen die wunderbarste Sache entdecken in dieser Welt, dass Jesus, der all das verkörpert, Wohnung in uns genommen hat, dass wir in Verbindung mit ihm leben. Und diese Wahrheit, die dürfen wir entdecken, die dürfen wir umarmen. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Wahrheit entdecken, die verändert dein Leben von Grund auf. Du lebst als anderer Mensch, wenn du diese Wahrheit entdeckst und dieses Bild siehst. Ich möchte euch noch abschließend eine Geschichte mit hineinnehmen, die auch eine Erzieherin aus unserer Gemeinde erlebt hat. Was wir ganz oft sonntags machen, ist, wir würden so zwischen Lobpreis und Predigt würden wir eine Person vorholen aus der Gemeinde und sie einfach interviewen und fragen, hey, wo bist du denn morgen zu dieser Zeit und für was können wir beten? Und dann fangen die Leute natürlich an zu erzählen, wo sind sie an dem Tag, und die Dame hat erzählt als Erzieherin, morgen ist sie wieder in einem Kindergarten und da gab es jetzt über die Jahre einfach eine schlechte Entwicklung in dem Kindergarten. Es ist ein städtischer Kindergarten, sodass sie ein Verbot haben, von christlichen Festen einfach noch diese Bedeutung weiterzugeben. Also kein Weihnachten, Ostern, Pfingsten mehr feiern, sondern eben nur noch andere Sachen. Das war wirklich eine Not und ein Herzensanliegen für sie. Und wir interviewen die Leute da nicht nur, sondern wir segnen und wir senden sie in ihre Welt als Botschafter des Reiches Gottes. Und das haben wir an dem Sonntag gemacht. Wir haben für sie gebetet. Und dann hat das Telefon bei mir montags geklingelt. Und dann hat sie gesagt, hey Bastian, du weißt nicht, was passiert ist. Ich hatte ein ganz normales Gespräch mit meiner Vorgesetzten am Amt an dem Montag und das passiert ja regelmäßig, aber es ist was passiert, was nie passiert ist in der Vergangenheit. Plötzlich fragt mich die Vorgesetzte, gibt es denn irgendetwas, was noch auf ihrem Herzen ist? Sie dachte, okay, ja, da ist was auf meinem Herzen. Ich bin gläubige Christin und mir ist einfach wichtig, den Kindern auch hier unsere Feste, die einfach unsere Kultur auch prägen, wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten und so weiter, das würde ich gern erzählen. Und sie sagt, ja, dann machen Sie das doch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was nächsten Sonntag war. Nächsten Sonntag hat sie berichtet von dem, was ihr passiert ist. Und wir haben Gott gelobt und gepriesen an diesem Sonntag. Und das Coole ist ja bei solchen Sachen, wenn wir Menschen interviewen und wir fragen, wo bist du morgen? Oh ja, du fragst dich das auch, wo bist du morgen um die Zeit und für was können wir denn da beten? Was vertraust du denn Gott, dass er da durch dich tut? Und ich meine, das war eine ganz normale Erzieherin. Und wenn Gott sie gebrauchen kann, wisst ihr, dann kann er jeden von uns gebrauchen. Das ist die wunderbare Botschaft da drin. Heute vor 2000 Jahren, da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, hey, Jungs, lasst uns rüber auf die andere Seite gehen. Und heute sagt Jesus genau das Gleiche zu uns. Lasst uns auf die andere Seite gehen und lasst uns dort, wo wir mit Jesus sind, lasst uns das Brot brechen. Hier auf unserer Seite, aber genauso auch auf der anderen Seite, wo Gott uns berufen hat, einen Unterschied zu machen. Ich möchte dich mit einer Frage zurücklassen, bevor ich noch für euch bete. Die zwei Fragen. Was ist deine andere Seite? Wo hat Gott, wenn du jetzt auch an andere Seite gedacht hast, wo hat Gott da gesprochen? Was kommt dir sofort in den Sinn, in den Kopf? Und wenn du dich dort siehst und stell dir mal vor, wie du da bist, dann einfach zu fragen, was wünschst du dir, dass Gott da tut? Jesus, was möchtest du, dass ich da tue? Nimm dir doch mal einen kurzen Moment und denk darüber nach und dann möchte ich gerne noch für euch beten. Manchmal hilft mir das auch einfach so ein Zeichen für mich selber zu setzen und zu sagen, hey Jesus, ich will wirklich für dich da leben, wo du mich hingestellt hast. Und vielleicht hilft es dir, heute Morgen aufzustehen, wenn ich auch noch für dich bete. Weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn du die Freiheit hast und sagst, hey Jesus, ich möchte wirklich Botschafter sein für dich und dir vertrauen, steh gerne an deinem Platz auf und ich möchte dann noch beten. Danke, Herr. Herr Jesus, erstmal wollen wir einfach total dankbar sein, weil wir immer wieder diese wunderbare Realität entdecken dürfen, dass du in uns lebst. Du lebst in uns mit all deiner Fülle. Und deine Kraft lebt in uns, Auferstehungskraft, befähigt, um Zeuge zu sein, um ein Leben für dich zu leben. Und Herr, danke, dass wir nichts leisten müssen, dass wir nichts in uns produzieren müssen, an Glaube, Liebe und Hoffnung. Danke, dass es ein Geschenk ist in unserem Leben. Etwas, was in unser Leben hineingekommen ist, um auch weiterzugeben. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, mit deinen Augen die Menschen zu sehen in unserer Welt. Danke, dass wir das Herz empfinden dürfen, das du für sie empfindest. Und danke, dass du uns was in die Hand gegeben hast, was wir für sie brechen und ihnen geben dürfen, damit sie satt werden an ihrem inneren Menschen, dass sie Heilung erleben, Wahrheit erleben, die sie wiederherstellt. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest. Jeden. Danke, dass du uns siehst. Und danke, Herr, dass du auch diese Gemeinde siehst, Prisma siehst. Und du weißt, was sie gerade durchmacht. Wo sie miteinander im Boot sitzen. Wo Fragen da sind. Aber wir wissen, du hast deine Augen auf sie gerichtet. Und du hast sie berufen, einen Unterschied zu machen. Hier in Ostfildern. Und ich segne euch als ganze Gemeinde, dass ihr Jesus erlebt, die Kraft seines Wortes erlebt, wie er Stürme stillt, wie er euch immer wieder tröstet und ermutigt und wie er erlebt, dass er euch sendet. Sendet in diese Welt, sendet in diese Stadt Ostfildern und die Umgebung, wirklich Botschafter für ihn zu sein. Danke, Herr, dass du deinen Weg weitergehst mit dieser Gemeinde und dass du Großartiges mit ihnen tun möchtest, wenn sie anfangen, das Brot zu brechen. Ich segne euch mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung. Amen.